Neue direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges haben begonnen. Diese Gespräche finden derzeit in Abu Dhabi statt und werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt. Die ukrainische Seite bezeichnet die bisherigen Verhandlungen als substanziell und produktiv, obwohl noch keine Anzeichen für einen Durchbruch erkennbar sind. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umero betonte, dass sich die Gespräche auf konkrete Schritte und praktische Lösungen konzentrieren. Russland hat zuvor mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden, darunter die Abtretung des gesamten Donbass. Parallel zu den Friedensgesprächen haben die USA und Russland vereinbart, ihre militärischen Gespräche wieder aufzunehmen, die seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ausgesetzt waren. Ziel dieser militärischen Dialoge ist es, Fehleinschätzungen und eine Eskalation zu vermeiden. Die Verhandlungen in Abu Dhabi sind Teil eines größeren diplomatischen Bemühens, das auch die Beteiligung der USA einschließt, wobei Präsident Donald Trump eine Beendigung des Krieges anstrebt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat das Ergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten. Die Partei fordert eine Neuauszählung aller Stimmen und hat den entsprechenden Antrag am 18. Februar in Karlsruhe eingereicht. Das BSW war bei der Wahl mit 4,97% der Zweitstimmen denkbar knapp an der 5%-Hürde gescheitert, es fehlten rund 9.500 Stimmen. Die Partei begründet ihren Schritt unter anderem mit Zweifeln an der Korrektheit der Stimmenauszählung und verweist auf eine eigene Hochrechnung, die ein Potenzial von rund 33.000 falsch gezählten Stimmen für das BSW ergeben habe. Die Partei sieht darin eine grundsätzliche Frage des Vertrauens in die Demokratie. Zuvor hatte das BSW bereits versucht, die Wahlprüfung durch den Bundestag zu umgehen, diese Anträge wurden jedoch vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen, da das vorgeschriebene Verfahren zunächst die Prüfung durch den Bundestag vorsieht. Sollte die Klage Erfolg haben, könnte dies die Mehrheit der aktuellen Regierungskoalition gefährden. Das sanierte Kino International in Berlin steht kurz vor seiner Wiedereröffnung. Nach einer 18-monatigen Generalsanierung, die 2 Monate früher als geplant abgeschlossen wurde, öffnet das traditionsreiche Premierenkino der DDR seine Türen wieder. Die Wiedereröffnung ist für den 26. Februar geplant, mit einem Pre-Opening für Mitglieder und einem Tag der offenen Tür am 22. Februar. Die feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen findet am 3. März statt. Die Sanierung umfasste umfangreiche technische Erneuerungen, darunter die Verlegung von Kilometern an Leitungen und die Modernisierung der Heiztechnik, die den Energiebedarf um rund 70% senken soll. Auch die Barrierefreiheit wurde verbessert, mit einem Aufzug zum Saal- und rollstuhlgerechten Sanitäranlagen. Das Kino International, ein architektonisches Wahrzeichen der Nachkriegsmoderne, wurde denkmalgerecht restauriert, wobei historische Elemente wie die Golddecke, der Paillettenvorhang und die Bestuhlung aufgearbeitet wurden. Die Kosten der Sanierung beliefen sich auf rund 15 Millionen Euro, die teils durch öffentliche Fördermittel finanziert wurden. Das Kino International wird nach der Sanierung mit modernster Technik ausgestattet sein, darunter ein Christi-Laserprojektor für 4K-Projektion und ein Dolby-7.1-Soundsystem. Der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang erhält Polizeischutz. Grund dafür sind Drohungen, die er in sozialen Netzwerken erhalten hat. Diese Drohungen stehen im Zusammenhang mit den Enthüllungen rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat Vorermittlungen gegen den 86-jährigen Lang und seine Tochter eingeleitet. Es besteht der Verdacht auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug. Diese Ermittlungen wurden durch die Veröffentlichung von US-Justizministerium-Dokumenten ausgelöst, die auf finanzielle Verbindungen und einen jahrelangen Austausch zwischen Lang und Epstein hindeuten. Jack Lang wies die Vorwürfe zurück und sprach von seiner Naivität im Umgang mit Epstein. Dennoch trat er von seinem Posten als Präsident des Pariser Kulturinstituts, Institut du Monde Arabe, zurück. Die Drohungen richten sich Berichten zufolge auch indirekt gegen Langs Frau, die ebenfalls Schutz erhalten soll. Ein amerikanischer Senator hat sich offen gegen die Politik des ehemaligen Präsidenten Trump gestellt. Senator Raphael Warnock kritisierte die Handelspolitik und die damit verbundenen Zölle von Präsident Trump, die seiner Meinung nach zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie geführt haben. Er argumentierte, dass diese Politik die Lebenshaltungskosten für amerikanische Familien erhöht habe. Auch Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska hat sich gegen Trump positioniert und seine Politik der Vergeltung kritisiert. Sie hat sich wiederholt geweigert, Trump zu unterstützen, und war eine der wenigen Republikanerinnen, die Trumps Begnadigung derer verurteilten, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Senatorin Murkowski äußerte, dass viele Menschen Angst vor Trumps Vorgehensweise hätten. Senator Cory Booker hat ebenfalls die Politik von Präsident Trump kritisiert, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierungseinfrierung des Office of Management and Budget und die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Senator Tim Kaine hat sich gegen Trumps Einwanderungspolitik ausgesprochen und diese als bigott und diskriminierend bezeichnet. Senator John Ossoff hat die chaotische und korrupte Regierung von Präsident Trump angeprangert und auf steigende Kosten und wirtschaftliche Unsicherheiten hingewiesen. Die Vereinigten Staaten geben zwei wichtige regionale NATO-Kommandoposten an europäische Verbündete ab. In den französischen Alpen sind innerhalb weniger Tage 4 Menschen bei Lawinenunglücken ums Leben gekommen. Am Montag kam ein 38-jähriger Skifahrer in Saint-Agnes nahe Grenoble ums Leben. Zuvor meldete die Staatsanwaltschaft in Gap im Departement Hautes-Alpes den Tod eines weiteren Skifahrers. Dieser wurde nahe Montgenèvre von einer sehr großen Lawine verschüttet, während ein Begleiter unverletzt blieb. Bereits am Wochenende waren 2 Wintersportler in der Nähe von Saint-Véran gestorben. Diese waren Teil einer Gruppe von 4 Skitourengängern, die abseits der Pisten unterwegs waren, als eine Lawine auf einer Höhe von etwa 2300 Metern abging. Die beiden anderen Skitourengänger blieben unverletzt. Mindestens 20 Skifahrer sind in diesem Jahr bereits in Lawinen in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben gekommen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat Hausbesitzern Hilfe beim Kauf von Stromgeneratoren zugesagt. Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine und der damit verbundenen Stromausfälle, insbesondere während der kalten Wintermonate, soll diese Unterstützung den Zugang zu autonomen Energiequellen erleichtern. Die Maßnahmen richten sich sowohl an Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäusern als auch an Besitzer von Einfamilienhäusern. Die Zerstörung von Umspannwerken und Kraftwerken durch russische Angriffe hat zu erheblichen Einschränkungen bei der Stromversorgung geführt, was die Notwendigkeit solcher Hilfsprogramme unterstreicht. Die ukrainische Bevölkerung leidet unter den Folgen der Angriffe, die zu Strom-, Heizungs- und Wasserknappheit führen, besonders in den extrem kalten Winterperioden. Die Regierung arbeitet daran, die Energieversorgung zu stabilisieren und die Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken. Der Herausgeber und Geschäftsführer der Washington Post, Will Lewis, tritt zurück. Dies folgt auf eine Entlassungswelle, bei der etwa ein Drittel der Belegschaft, also rund 300 Mitarbeiter, entlassen wurde. Die Zeitung schließt unter anderem ihre Sportredaktion und reduziert die Auslandsberichterstattung. Lewis, der seit Januar 2024 die Washington Post leitete, erklärte in einer Mitteilung an die Belegschaft, dass schwierige Entscheidungen getroffen worden seien, um die nachhaltige Zukunft der Zeitung zu sichern. Seine Aufgaben übernimmt mit sofortiger Wirkung der bisherige Finanzchef Jeff D'Onofrio. Die Washington Post gehört dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. In den letzten Jahren hatte die Zeitung mit finanziellen Verlusten zu kämpfen und verlor Hunderttausende Abonnenten. Es gab auch Kritik an Bezos' Rolle in der Zeitung, unter anderem, weil er sich vor der US-Wahl 2024 gegen die Veröffentlichung einer Wahlempfehlung für Kamala Harris entschied. Die Entlassungswelle und der Rücktritt von Lewis haben in der Belegschaft und in der Branche für Empörung gesorgt. Der Epstein-Skandal weitet sich aus und hat insbesondere in Europa weitreichende Konsequenzen für Eliten aus Politik und Gesellschaft. Die jüngst veröffentlichten Dokumente im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bringen immer mehr Namen und Verbindungen ans Licht, die auch europäische Persönlichkeiten betreffen. In Norwegen beispielsweise steht die Kronprinzessin Mette-Marit im Fokus, da ihr Name hunderte Male in den Akten auftaucht und sie den Kontakt zu Epstein bereits bereut hat. Auch der ehemalige Generalsekretär des Europarats und Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees, Thorbjørn Jagland, wird in Norwegen wegen des Verdachts auf Annahme von Geschenken oder Krediten von Epstein untersucht. In Großbritannien geriet der ehemalige EU-Handelskommissar Peter Mandelson unter Druck. Die Londoner Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, da er beschuldigt wird, sensible Regierungsinformationen weitergegeben zu haben. Auch der ehemalige britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist betroffen. In der Slowakei trat der ehemalige Außenminister Miroslav Lajak von seinem Amt als Berater des Premierministers zurück, nachdem bekannt wurde, dass er mit Epstein kommunizierte und ihm Zugang zu Frauen in Aussicht gestellt wurde. Diese Enthüllungen zeigen das Ausmaß des Netzwerks von Jeffrey Epstein, das sich über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Kreise erstreckt und nun auch in Europa zu Rücktritten und Ermittlungen führt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer potenziellen neuen Pandemie, die als Krankheit X bezeichnet wird. Dieser Begriff steht für eine zukünftige Infektionskrankheit unbekannten Ursprungs, auf die die Welt derzeit nicht vorbereitet ist. Die WHO definiert Krankheit X als die Möglichkeit einer schweren internationalen Epidemie, die durch einen Krankheitserreger verursacht wird, von dem derzeit nicht bekannt ist, dass er Krankheiten beim Menschen verursacht. Ziel dieses Platzhalternamens ist es, die Forschung und Entwicklung vorzubereiten, um auf eine solche unbekannte Bedrohung reagieren zu können. Im Januar 2020 wurde der Ausbruch des Coronavirus von einigen Medien als Krankheit X bezeichnet. Kürzlich gab es im Kongo einen Ausbruch einer mysteriösen Krankheit, die von lokalen Behörden als Krankheit X bezeichnet wurde. Nach anfänglicher Unsicherheit und der Untersuchung durch die WHO stellte sich heraus, dass die Fälle im Kongo auf bekannte Erreger wie Malaria, Grippe, Rhinoviren und Coronaviren zurückzuführen waren, oft in Verbindung mit akuter Unterernährung. Die WHO betont jedoch weiterhin die Notwendigkeit, sich auf das Potenzial einer zukünftigen Pandemie durch einen unbekannten Erreger vorzubereiten. Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am kommenden Freitag. Im Vorfeld warnen Experten vor den Gefahren einer Abkehr der Vereinigten Staaten von der internationalen Ordnung. Der Vorsitzende der Konferenz, Wolfgang Ischinger, äußerte sich besorgt und sprach davon, dass das Fundament der globalen Ordnung derzeit mit einer Abrissbirne bearbeitet werde. Es sei bereits einiges zerstört worden. Ein zentrales Thema der diesjährigen Konferenz wird die Fähigkeit Europas sein, sich eigenständiger zu behaupten und mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Ein Bericht, der anlässlich der Konferenz veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die USA zu dem Schluss gekommen sind, dass die bisherige internationale Ordnung nicht mehr ihren Interessen dient. Diese Haltung gewinne in vielen westlichen Gesellschaften an Unterstützung. Die US-Delegation wird bei der Konferenz von Außenminister Rubio angeführt. Auch Kritiker von Präsident Trump, wie der kalifornische Gouverneur Newsom, werden anwesend sein. Insgesamt werden über 50 Mitglieder des amerikanischen Kongresses erwartet. Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 13. bis 15. Februar 2026 statt. Kanada und Großbritannien streben eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China an und haben in diesem Zuge bereits Zölle gesenkt. Kanadas Premierminister Mark Carney erklärte bei einem Besuch in Peking, dass die Beziehungen zu China derzeit berechenbarer seien als die zu den USA. Kanada hat im Gegenzug für Chinas Senkung der Zölle auf kanadisches Saatgut die Einfuhrzölle für chinesische Elektrofahrzeuge reduziert. Premierminister Carney kündigte zudem eine neue strategische Partnerschaft mit China an, die insbesondere die Bereiche Landwirtschaft, Energie, Finanzwesen sowie Agrar- und Ernährungsindustrie umfassen soll. Diese Annäherung erfolgt vor dem Hintergrund der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, der Kanada mit Strafzöllen gedroht hat, sollte es ein Handelsabkommen mit China abschließen. Auch Großbritannien sucht eine engere Bindung zu China. Der britische Premierminister Keir Starmer reiste nach Peking, um die Beziehungen zu China nach jahrelangen Streitigkeiten über den Umgang mit Hongkong zu verbessern. Starmer und der chinesische Staatschef Xi Jinping planen eine Machbarkeitsstudie zur Öffnung der Märkte für geschäftliche und finanzielle Dienstleistungen. Zudem wurde vereinbart, Chinas Zoll auf Whisky von 10% auf 5% zu halbieren. Diese Schritte werden als politisches Signal in Richtung USA interpretiert, da sich Kanada und Großbritannien zunehmend um die USA herum vernetzen und breitere internationale Beziehungen aufbauen. In Thailand haben die konservativen Kräfte bei den Parlamentswahlen unerwartet die Oberhand gewonnen. Die Bumiathai-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Anutin Charmwirakul sicherte sich nach Auszählung von rund 94% der Stimmen 193 der 500 Sitze im Parlament und lag damit weit vor der Konkurrenz. Die reformorientierte People's Party, die im Wahlkampf als Favorit galt, erreichte 118 Sitze. Die Foltai-Partei landete mit 74 Sitzen auf dem dritten Platz. Analysten hatten mit einem knappen Ergebnis gerechnet, doch die Bumiathai-Partei konnte sich deutlich durchsetzen. Die Wahlbeteiligung sank im Vergleich zur vorherigen Wahl um über 10 Prozentpunkte. Die Ergebnisse führten zu einem Anstieg der thailändischen Aktienkurse und einer Aufwertung des Baht, da Investoren eine geringere politische Instabilität erwarten. Finanzminister Agnetha Nitithanprabhas kündigte an, die neue Regierung werde die Hilfen zur Senkung der Lebenshaltungskosten fortsetzen. Ministerpräsident Anutin Charmwirakul erklärte, das Wahlergebnis sei ein Sieg für alle Thailänder. Er kündigte zudem an, eine Mauer entlang der Grenze zu Kambodscha bauen und das Militär stärken zu wollen. Parallel zur Parlamentswahl fand ein Referendum über eine neue Verfassung statt, bei dem nach vorläufigen Ergebnissen eine große Mehrheit für eine Verfassungsreform stimmte. Thailand ist seit langem von politischer Instabilität geprägt. In den letzten 2 Jahren hatte das Land 3 verschiedene Regierungschefs. Die Schweizer Eishockeynationalmannschaft der Frauen hat bei den Olympischen Spielen 2026 eine Niederlage gegen die USA hinnehmen müssen. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 0:5 zugunsten der US-Mannschaft. Die Schweiz konnte trotz kämpferischer Leistung keine Tore erzielen. Im ersten Drittel hatten die Schweizerinnen durch Wei und Enzler gute Chancen, doch die USA gingen durch Win in Führung. Im zweiten Drittel musste die Schweizer Torhüterin Brentley, die nach einer Erkrankung wieder im Tor stand, mehrfach parieren und kassierte lediglich einen Gegentreffer durch ein Eigentor von Wettley. Im Schlussabschnitt konnten die Kräfte der Schweizerinnen nicht mehr aufrechterhalten werden, und die USA erzielten 3 weitere Treffer. Die Schweizerinnen hatten bereits zuvor gegen Kanada mit 0:4 verloren. Am Dienstag steht für die Schweiz das letzte Gruppenspiel gegen Finnland an. Ein Hotelmitarbeiter hat sich erstmals öffentlich zu den Antisemitismusvorwürfen des Musikers Gil Ofarim geäußert. Der Mitarbeiter, der in dem Leipziger Hotel tätig war, in dem sich der Vorfall ereignet haben soll, sprach in einem Interview über die Geschehnisse. Gil Ofarim hatte behauptet, er sei in dem Hotel antisemitisch angefeindet worden und aufgefordert worden, seine Kette mit dem Davidstern abzunehmen. Diese Darstellung wurde jedoch durch Überwachungsvideos in Frage gestellt, die laut Medienberichten nicht eindeutig zeigten, dass Ofarim die Kette trug. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelte in dem Fall, und auch der beschuldigte Hotelmitarbeiter erstattete Anzeige wegen Verleumdung. Der Hotelmitarbeiter beschreibt die Situation nun als schwierig für ihn und äußert sich auch zu Ofarims Auftritt im Dschungelcamp. Der Fall hatte im Oktober 2021 für Aufsehen gesorgt und zu Solidaritätsbekundungen vor dem Hotel geführt. Der Karneval wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro generieren. Dies geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Die Gastronomie wird dabei voraussichtlich am stärksten profitieren, mit Einnahmen von etwa 900 Millionen Euro. Der Einzelhandel, insbesondere für Kostüme und Süßwaren, wird voraussichtlich rund 400 Millionen Euro umsetzen. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Transportwesen, wie Bus- und Bahnfahrten, die auf etwa 290 Millionen Euro geschätzt werden, sowie rund 210 Millionen Euro für Hotelübernachtungen. Weitere 162 Millionen Euro werden für Tickets und den Wagenbau erwartet. Köln wird dabei als wirtschaftliches Zentrum des Karnevals mit einem erwarteten Umsatz von 850 Millionen Euro eine zentrale Rolle spielen. Allerdings liegt der prognostizierte Umsatz in diesem Jahr etwa 100 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau. Dies ist auf die um 15 Tage verkürzte Karnevalssaison zurückzuführen, da Ostern in diesem Jahr früher liegt. Der Karneval wird als wichtiger Wirtschaftsfaktor betrachtet, der nicht nur für persönliche Ausgelassenheit sorgt, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Seit Anfang des Jahres protestieren zahlreiche deutsche Synchronsprecher gegen Netflix. Der Grund für den Boykott ist eine neue Vertragsklausel, die es dem Streamingdienst erlaubt, die Stimmen der Sprecher für das Training künstlicher Intelligenz zu nutzen. Die betroffenen Künstlerinnen und Künstler sehen dadurch ihre Rechte, ihr Einkommen und die Zukunft ihres Berufs gefährdet. Sie befürchten, dass ihre Stimmen für die Erstellung von KI-generierten Stimmen verwendet werden könnten, ohne dass sie dafür eine zusätzliche Vergütung erhalten. Viele Sprecherinnen und Sprecher weigern sich, diese Bedingungen zu akzeptieren und sprechen von Friss- oder Stirb-Klauseln. Der Verband Deutscher Sprecher fordert Schutzmechanismen und kritisiert, dass die Nutzung von Stimmen für KI-Training ohne ausdrückliche Zustimmung und angemessene Vergütung nicht zum Standard werden dürfe. Netflix hingegen erklärt, dass die Klausel missverstanden worden sei und man in Gesprächen die Bedenken ausräumen wolle. Gleichzeitig droht der Streamingdienst jedoch damit, deutsche Inhalte künftig im Originalton mit Untertiteln anzubieten, sollten die Synchronsprecher ihren Streik fortsetzen. Der aktuelle Streit wird als Präzedenzfall für die zukünftige Ausrichtung der gesamten Branche angesehen. Angesichts historisch niedriger Füllstände in den deutschen Gasspeichern wird eine nationale Gasreserve diskutiert. Experten warnen vor einer möglichen Gasknappheit, während die Bundesnetzagentur die Versorgungslage als stabil einschätzt. Die niedrigen Füllstände sind auf den kalten Winter und eine unzureichende Befüllung vor Beginn der Heizperiode zurückzuführen. Deutschlands Städte sehen sich mit einer finanziellen Überlastung durch teure kommunale Aufgaben konfrontiert. Das kommunale Defizit hat im vergangenen Jahr einen Negativrekord von über 24 Milliarden Euro erreicht. Bürgermeister und Landräte warnen, dass ohne eine grundlegende Reform die steigenden Aufgaben nicht mehr finanziert werden können. An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial Average erstmals die Marke von 50.000 Punkten überschritten. Dieser Meilenstein spiegelt das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne wider. US-Präsident Trump gratulierte Amerika zu diesem Erfolg. Der Mittelstandsverband hat in einem Brandbrief Kritik an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und insbesondere an der CDU-Politikerin Gitta Connemann geübt. Der Verband äußert blankes Entsetzen über die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und fordert eine kritische Überprüfung von Connemanns Position als Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand. Einige Wirtschaftsverbände verteidigen Connemann jedoch und bescheinigen ihr Engagement und ihre Kompetenz. Amazon plant massive Investitionen in künstliche Intelligenz, Chips und Robotik. Der Tech-Gigant will im laufenden Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar in diese Bereiche investieren und damit seine Wettbewerber übertreffen. Ein Großteil dieser Mittel soll in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen. Währenddessen verzeichnen deutsche Exporte in die USA einen Rückgang. Gleichzeitig gewinnt der europäische Binnenmarkt für Deutschland an Bedeutung. Das Artensterben wird als eine der größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft eingestuft. Ein aktueller Bericht des Weltbiodiversitätsrates betont die Abhängigkeit von Unternehmen von der Artenvielfalt und die negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Natur. Die Europäische Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen den Meta-Konzern eingeleitet. Grund sind mutmaßliche Wettbewerbsbeschränkungen bei WhatsApp, in dem KI-Anbietern der Zugang verwehrt wird, während der eigene Dienst Meta AI bevorzugt wird. Der Absatz von Porsche ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, insbesondere in China. Der chinesische Markt zeigte sich schwach, was auf schwierige Marktbedingungen und intensiven Wettbewerb zurückzuführen ist. Die deutsche Industrie verzeichnet hingegen eine gute Auftragslage, was auf eine wirtschaftliche Erholung hindeutet. Im Dezember stieg der Auftragseingang überraschend stark, was von Ökonomen als Zeichen einer Trendwende gewertet wird. Die Renditen für US-Staatsanleihen ziehen an und stellen ein Risiko für Anleger dar. Abschließend übernimmt Uber den türkischen Lieferdienst Getir. Die genauen finanziellen Details der Transaktion wurden nicht offengelegt, aber Uber stärkt damit seine Position im türkischen Markt. Die deutsche Wirtschaft hat durch anhaltende Krisen seit 2020 einen Verlust von fast 1 Billion Euro erlitten. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert den Verlust an preisbereinigtem Bruttoinlandsprodukt auf 940 Milliarden Euro. Diese Kosten setzen sich aus der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und Zollkonflikten mit den USA zusammen. Der Bitcoin-Kurs ist unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen. Am Donnerstag fiel der Kurs unter 64.000 US-Dollar, den tiefsten Stand seit 2024. Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung etwa ein Viertel ihres Wertes verloren. Experten führen dies auf eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung hochgehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen zurück. Das Unternehmen ACC hat seine Pläne für den Bau einer Batteriefabrik in Kaiserslautern gestoppt. Als Gründe werden die sich verändernde Marktsituation und technologische Entwicklungen genannt. Die Nachfrage nach Elektroautos sei langsamer als erwartet, und es gebe Hindernisse bei der Infrastruktur sowie hohe Materialpreise. Die EU-Kommission fordert von Meta, konkurrierende KI-Chatbots für WhatsApp zuzulassen. Die Kommission drohte Meta mit Konsequenzen, sollte der US-Konzern anderen Anbietern weiterhin den Zugang verwehren. Der deutsche Aktienindex DAX schloss über der Marke von 25.000 Punkten. Der Index gewann am Montag 1,2% und schloss bei 25.015 Punkten. Unterstützung kam aus Fernost, wo die Börsen auf den Wahlsieg der LDP in Japan reagierten. Die Vereinigten Staaten und Bangladesch haben ein neues Handelsabkommen unterzeichnet. Dieses Abkommen sieht eine Senkung des reziproken Zollsatzes für Importe aus Bangladesch auf 19% vor. Darüber hinaus wird ein Mechanismus geschaffen, der es ermöglicht, bestimmte Textil- und Bekleidungswaren aus Bangladesch zollfrei in die USA einzuführen, insbesondere wenn diese unter Verwendung von US-amerikanischem Material hergestellt wurden. Im Gegenzug gewährt Bangladesch den USA eine signifikante präferenzielle Marktzugang für bestimmte industrielle und landwirtschaftliche Güter, darunter Chemikalien, medizinische Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, Sojaprodukte, Milchprodukte, Rindfleisch, Geflügel, Nüsse und Obst. Des Weiteren wird Bangladesch nichttarifäre Handelshemmnisse abbauen, indem es US-amerikanische Sicherheits- und Emissionsstandards für Fahrzeuge anerkennt, Zertifizierungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration akzeptiert und Importbeschränkungen für wiederaufbereitete Waren aufhebt. Das Abkommen, das nach neunmonatigen Verhandlungen zustande kam, stärkt die Position Bangladeschs im globalen Textilsektor, der für über 80% der Exporterlöse des Landes verantwortlich ist und etwa 4 Millionen Menschen beschäftigt. Beide Länder haben zudem die Verpflichtung bekräftigt, international anerkannte Arbeitsrechte zu schützen und Umweltschutzmaßnahmen zu stärken. Die Marine hat ein neues Wehrdienstprogramm gestartet, um Rekruten zu gewinnen. Dieses Programm, das als Employ bezeichnet wird, soll Seeleuten mit Verletzungen oder schweren Krankheiten die Möglichkeit geben, weiterhin zu dienen, indem sie in freien Stellen an Land eingesetzt werden. Das Employ-Programm platziert Seeleute, die sich von Verletzungen erholen oder sich in der Nachsorge nach einer Krebserkrankung befinden, in Positionen, die ihrem Rang entsprechen und die sonst unbesetzt wären. Die Teilnahme an Employ ist freiwillig und offen für aktive Seeleute sowie für Seeleute im Reserveausbildungs- und Verwaltungsprogramm, die klinisch stabil sind und Aufgaben erledigen können, die mit ihrem Rang in einer nicht-operativen Umgebung verbunden sind. Dieses Programm ist Teil einer breiteren Initiative der Marine, ihre Rekrutierungsziele zu erreichen, nachdem sie in den Vorjahren Schwierigkeiten hatte, genügend Personal zu gewinnen. Die Marine hat auch andere Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die Lockerung von Richtlinien für Tätowierungen, den Status als alleinerziehender Elternteil und positive Drogentests, sowie die Anhebung des maximalen Eintrittsalters auf 41 Jahre und die Lockerung der Zugangsprüfungsregeln. Darüber hinaus wurde ein Vorbereitungskurs für zukünftige Seeleute eingeführt, der den potenziellen Rekruten hilft, ihre körperliche Fitness und ihre akademischen Leistungen zu verbessern. Die Marine hat im Haushaltsjahr 2024 ihre Rekrutierungsziele übertroffen und 40.978 neue Seeleute gewonnen, was die beste Rekrutierungsphase seit 2020 darstellt. Für das Haushaltsjahr 2025 hofft die Marine, 40.600 neue Seeleute zu gewinnen. Deutschland stärkt die Einsatzbereitschaft seiner Streitkräfte zur glaubhaften Abschreckung. Dies ist Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr zu erhöhen und die Bündnisverpflichtungen innerhalb der NATO zu erfüllen. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die Verteidigungsausgaben schrittweise erhöht und plant weitere Investitionen in Personal und Material. Der Verteidigungshaushalt für 2024 lag bei 51,95 Milliarden Euro und soll weiter steigen, um das Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt dieser Stärkung ist die Modernisierung der Ausrüstung und die Behebung von Mängeln, die sich über Jahre angesammelt haben. Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Fähigkeiten und die Verbesserung bestehender Strukturen. Die Bundeswehr investiert verstärkt in militärisches Personal und Material, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und potenzielle Gegner abzuschrecken. Militärische Übungen spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie die Fähigkeiten der Streitkräfte trainieren und als Signal der Stärke und Verteidigungsbereitschaft an potenzielle Aggressoren dienen. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage, insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, hat zu einer Neuausrichtung der deutschen Verteidigungspolitik geführt, die als Zeitenwende bezeichnet wird. Diese Neuausrichtung beinhaltet die Stärkung der Landes- und Bündnisverteidigung sowie die Anpassung an neue Bedrohungsszenarien. Die deutsche Brigade in Litauen wächst weiter. Mit der Unterstellung weiterer Kampfverbände, darunter die Multinational Battle Group Lithuania, erhöht sich die Truppenstärke vor Ort auf etwa 1.800 Soldaten. Bis 2027 soll die Panzerbrigade 45 Litauen mit insgesamt rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivilen Mitarbeitern voll einsatzfähig sein. Dies ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Bundeswehr einen Großverband dauerhaft im Ausland stationiert. Die Aufstellung der Brigade ist eine Reaktion auf die Bedrohungslage durch Russland und dient der Stärkung der NATO-Ostflanke. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnet die Brigade als einen entscheidenden militärischen Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung. Die Brigade wird in den Orten Rninkai und Rukla nahe Vilnius und Kaunas stationiert. Litauen stellt die notwendige Infrastruktur zur Verfügung, während Deutschland die Führungsrolle übernimmt. Die Brigade ist bereits in Übungen eingebunden und wird in den kommenden Monaten an weiteren teilnehmen. Schweden und Dänemark werden der Ukraine gemeinsam Mobile Luftabwehrsysteme des Typs Tridon MK2 liefern. Diese Systeme werden von BAE Systems hergestellt und haben einen Gesamtwert von rund 245 Millionen Euro. Die Lieferung soll dazu beitragen, die Ukraine besser vor russischen Angriffen zu schützen, insbesondere gegen Drohnen und Marschflugkörper. Schweden trägt dabei den größeren Anteil der Kosten mit etwa 199 Millionen Euro, während Dänemark den Restbetrag beisteuert. Diese gemeinsame Beschaffungsaktion unterstreicht die strategische Bedeutung der Luftverteidigung für die europäische Sicherheit. Die Systeme sind darauf ausgelegt, auch Sättigungsangriffe mit vielen kleinen Zielen wie Drohnen effektiv abzuwehren, was angesichts der aktuellen russischen Taktiken von großer Bedeutung ist. Die Entwicklung und Anpassung der Tridon MK2-Systeme erfolgte in Rekordzeit, basierend auf den Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine. Norwegen hat zwei weitere U-Boote der Klasse 212CD bei ThyssenKrupp Marine Systems bestellt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der für die königlich norwegische Marine vorgesehenen Boote von 4 auf 6 Stück. Die offizielle Vertragsunterzeichnung fand kürzlich statt und erweitert das laufende 212CD-Programm, das als einer der größten Aufträge in der Unternehmensgeschichte von ThyssenKrupp Marine Systems gilt. Das erste dieser neuen U-Boote soll im Jahr 2029 an die norwegische Marine ausgeliefert werden. Die Entscheidung Norwegens zur Aufstockung der Bestellung wird mit der verschärften sicherheitspolitischen Lage im Nordatlantik begründet. Die Bundesregierung Deutschlands hat ebenfalls bereits 6 U-Boote dieser Klasse bestellt, sodass ThyssenKrupp Marine Systems nun insgesamt 12 U-Boote des Typs 212CD für beide Länder bauen wird. Die U-Boote der Klasse 212CD stellen eine neue Generation dar und sind eine Weiterentwicklung der bewährten Klasse 212A, jedoch mit deutlich vergrößerten Abmessungen und für anspruchsvollere Einsatzprofile ausgelegt. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am 2. Februar 2026 in Erding das neue Innovationszentrum der Bundeswehr eröffnet. Dieses Zentrum soll die Vernetzung von Forschung, Industrie und Truppe stärken, um neue Technologien schneller für die Bundeswehr nutzbar zu machen. Die Einrichtung baut auf dem bestehenden Innovationslaborsystem Soldat in Erding auf und wird von Flottillenadmiral Christian Bock geleitet. Das Zentrum soll als zentrale Anlaufstelle für Startups, Industrie und Wissenschaft dienen und die bisher fragmentierten Entwicklungsaktivitäten koordinieren. Ziel ist es, die militärische Überlegenheit durch Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und die Nutzung industrieller Innovationsdynamik zu sichern, da technologische Disruption heute über die militärische Handlungsfähigkeit entscheidet. Russische Militärblogger berichten von einem großflächigen Ausfall des Satelliteninternets Starlink entlang der Frontlinie in der Ukraine. Dies geschah, nachdem das Unternehmen SpaceX auf Bitten Kiews die Nutzung der Terminals durch russische Streitkräfte unterbunden hat. Berichten zufolge sind fast 90% der russischen Einheiten in der Ukraine ohne Internetverbindung. Dies könnte die Fähigkeit Moskaus zur Drohnenkriegführung schwächen und die Koordination zwischen den Einheiten behindern. Russland verfügt derzeit nicht über eine eigene Alternative zu diesen Satelliten-Internet-Terminals. Der Ausfall betrifft sowohl russische als auch ukrainische Militäreinheiten entlang der Frontlinie. Allerdings gibt es widersprüchliche Berichte darüber, ob die ukrainische Seite ebenfalls betroffen ist. Ukrainische Quellen deuten darauf hin, dass die Terminals auf ukrainischer Seite größtenteils noch funktionieren, während die ausgefallenen Geräte diejenigen sind, die für die Aufnahme in eine neue ukrainische Whitelist überprüft werden. SpaceX arbeitet mit der Ukraine zusammen, um eine Whitelist von genehmigten und verifizierten Starlink-Terminals zu aktualisieren, während nicht genehmigte russische Systeme blockiert wurden. Ukrainische Starlink-Terminals, die registriert und auf der Whitelist aufgeführt sind, bleiben weiterhin betriebsbereit. Zuvor hatten russische Einheiten nicht autorisierte Starlink-Terminals für sichere Kommunikationszwecke genutzt, unter anderem zur Steuerung von Drohnen. Die ukrainische Seite hatte SpaceX gebeten, Maßnahmen gegen diese Nutzung zu ergreifen. Elon Musk, CEO von SpaceX, erklärte, dass die unbefugte Nutzung von Starlink durch Russland durch ergriffene Maßnahmen gestoppt worden sei. Königin Maxima der Niederlande hat sich freiwillig zum militärischen Dienst gemeldet und wird nun zur Reservistin ausgebildet. Die 54-jährige Königin begann ihre Ausbildung zur Reservistin bei der Königlich Niederländischen Armee am 4. Februar 2026. Sie folgt damit dem Beispiel ihrer ältesten Tochter, Kronprinzessin Amalia, die ihre Grundausbildung zur Reservistin kürzlich abgeschlossen hat. Königin Maxima erklärte, dass sie sich für diesen Dienst entschieden habe, da die Sicherheit ihres Landes nicht mehr selbstverständlich sei und sie, wie viele andere auch, einen Beitrag dazu leisten wolle. Die Ausbildung umfasst praktische und theoretische militärische Komponenten wie körperliche Belastbarkeit, Selbstverteidigung, Schießfertigkeit, Kartenlesen und Militärrecht. Nach Abschluss der Ausbildung wird sie den Rang einer Oberstleutnantin erreichen. Die Entscheidung für den Dienst fiel auch angesichts der Altersgrenze von 55 Jahren, die Maxima im Mai erreichen wird. Taiwans Verteidigungsminister Wellington Koh hat angesichts einer drastischen Zunahme chinesischer Militäraktivitäten vor einer Abstumpfung der Bevölkerung gewarnt. Er erklärte, Peking versuche durch eine Normalisierung der Belästigung, die Taiwanstraße faktisch zu einem chinesischen Binnengewässer zu machen und die taiwanische Öffentlichkeit psychologisch zu desensibilisieren. Koh betonte, dass die Bedrohung durch China real und akut sei, auch wenn sich solche Aktionen ständig wiederholten und die Gefahr bestehe, dass die Öffentlichkeit gleichgültig werde. Im vergangenen Jahr verzeichnete Taiwan einen Anstieg von 23% bei Einsätzen chinesischer Kampfflugzeuge in der Luftraumüberwachungszone, was 3.764 Vorfälle ergab. Auch die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe in Taiwans Reaktionszone nahm um rund 7% auf 2.640 Fälle zu. Taiwan arbeitet daran, seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken, unter anderem durch kampforientierte Militärübungen, die Stärkung der Reservekräfte und die Beschaffung neuer Waffensysteme. Zudem wird der Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz evaluiert. Der deutsche Skispringer Philipp Raimund hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien überraschend die Goldmedaille auf der Normalschanze gewonnen. Der 25-jährige Raimund setzte sich in einem spannenden Wettkampf gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Silber ging an Kapa Tomasiak aus Polen, Bronze teilten sich René Kaido aus Japan und Gregor Deschwanden aus der Schweiz. Für Raimund ist es der erste Einzelsieg seiner Karriere, noch nie zuvor hatte er ein Weltcup-Springen gewonnen. Nach seinem Triumph zeigte sich Raimund überwältigt und stolz auf seine Leistung. Bundestrainer Stefan Horngacher lobte die Fokussierung und Leistung seines Athleten. Die amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn hat sich bei einem Sturz während der Olympiaabfahrt einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Die 41-jährige Athletin gab die Verletzung selbst auf Instagram bekannt. Sie erklärte, dass die Verletzung stabil sei, aber mehrere Operationen erfordern werde. Vonn betonte, dass frühere Verletzungen oder ein Kreuzbandriss nichts mit dem aktuellen Sturz zu tun gehabt hätten. Sie habe eine zu enge Linie gewählt, als ihr Arm im Tor hängen blieb. Trotz der starken Schmerzen bereue sie nichts und sehe das Risiko als Teil des Lebens und des Sports. Sie hoffe, eine Inspiration zu sein, da das Leben zu kurz sei, um keine Risiken einzugehen. Ihr Vater äußerte sich besorgt über ihre Karriere. Vonn wurde bereits operiert. Die Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen eine deutliche Niederlage gegen die USA hinnehmen müssen. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 0:8 zugunsten der US-Mannschaft. Bereits im ersten Drittel gerieten die Schweizerinnen mit 0:5 in Rückstand. Trotz eines Torhüterwechsels zur Verbesserung der Leistung konnten die Schweizerinnen dem Druck der US-Amerikanerinnen nicht standhalten. Die USA zeigten sich als das klar überlegene Team, während die Schweiz zwar kämpfte, aber offensiv kaum Akzente setzen konnte. Dieses Spiel markierte die dritte Niederlage im dritten Gruppenspiel für das Team von Trainer Colin Muller. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina gab es einen sensationellen Schweizer Doppelsieg in der Teamkombination der Herren. Franjo von Almen und Tongi Neff sicherten sich die Goldmedaille. Sie verwiesen ihre Landsleute Marco Odermatt und Loik Meilert auf den zweiten Platz, die zeitgleich mit dem österreichischen Duo Vincent Kriechmeier und Manuel Feller die Silbermedaille gewannen. Tongi Neff zeigte im Slalom eine herausragende Leistung und führte das Team Schweiz 2 mit einer sensationellen Fahrt von Platz 4 zur Goldmedaille. Für Franjo von Almen war es nach seinem Sieg in der Abfahrt die zweite Goldmedaille bei diesen Spielen. Die Teamkombination ist ein relativ neuer Wettbewerb im alpinen Skisport, der die Abfahrt oder den Super-G mit dem Slalom verbindet. Die deutschen Eishockeyfrauen haben bei den Olympischen Winterspielen einen wichtigen Sieg errungen. In einem hart umkämpften Spiel besiegte das Team Frankreich in der Verlängerung mit 2:1. Dieser Erfolg bringt die deutschen Spielerinnen dem Viertelfinale einen großen Schritt näher. Nach einer torlosen zweiten Periode und einem Gegentreffer im letzten Drittel, der den Ausgleich für Frankreich bedeutete, war es Nina Jobst-Smith, die in der Verlängerung den entscheidenden Treffer erzielte. Zuvor hatte Laura Kluge die deutsche Mannschaft in Führung gebracht. Mit diesem Sieg hat Deutschland nun gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen, wobei das letzte Gruppenspiel gegen Gastgeber Italien am Dienstag stattfindet. Der FC Bayern München hat die TSG Hoffenheim am vergangenen Sonntag mit 5:1 besiegt. Luis Diaz war mit 3 Toren und 2 herausgeholten Elfmetern der überragende Spieler auf dem Platz. Harry Kane steuerte 2 Elfmeter-Tore zum Sieg bei. Hoffenheim musste bereits in der 18. Minute nach einer roten Karte gegen Kevin Akpoguma in Unterzahl spielen. Andrej Kramaric konnte zwischenzeitlich für Hoffenheim ausgleichen, bevor die Bayern durch einen Doppelschlag von Kane und Diaz noch vor der Halbzeit die Führung übernahmen. Mit diesem Sieg konnte der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga behaupten. Diaz, der im Sommer vom FC Liverpool nach München wechselte, hat sich schnell zu einem Schlüsselspieler für den FC Bayern entwickelt. Trainer Vincent Kompany lobte Diaz, Chaos-Kreativität und seinen unbändigen Willen. Gregor de Schwanden hat bei den Olympischen Spielen in Mailand Cortina eine Bronzemedaille im Skispringen von der Normalschanze gewonnen. Damit ist er der dritte Schweizer Skispringer überhaupt, der eine olympische Medaille erringen konnte, nach Walter Steiner und Simon Ammann. De Schwanden, der in dieser Saison bisher mit Formschwankungen zu kämpfen hatte, übertraf sich selbst und stellte mit seinem zweiten Sprung sogar einen neuen Schanzenrekord auf. Er selbst zeigte sich nach dem Wettkampf emotional und überrascht über seinen Erfolg. Die Bronzemedaille ist der bisher größte Erfolg in seiner Karriere. Andreas Schicker bleibt trotz interner Machtkämpfe Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim. Dies wurde nach einer Sitzung des Vereinsvorstands am Montagabend bestätigt. Die ursprünglich für diesen Abend angesetzte Gesellschafterversammlung fand nicht statt, nachdem Mäzen Dietmar Hopp einen entsprechenden Antrag beim Landgericht Heidelberg gestellt hatte. Im Zuge dieser Entwicklungen trat der bisherige Interimsklubchef Christoph Hensler von seinem Amt als zweiter Vorsitzender des e.V. zurück. Frank Engelhardt, dritter Vorsitzender des Muttervereins, betonte die Einigkeit im Vorstand, Schicker als Geschäftsführer halten zu wollen. Engelhardt wird nun gemeinsam mit Jörg Albrecht den Verein in den kommenden Wochen leiten, um die Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Schicker, der erst im Vorjahr trotz des Fastabstiegs am Trainer Christian Ilzer festhielt und den Kader verstärkte, war zuletzt zur Disposition gestanden. Er hatte eine mögliche Herabstufung zum Sportdirektor klar abgelehnt. Sowohl Spieler wie Kapitän Oliver Baumann als auch Trainer Ilzer hatten sich zuvor für ein Verbleiben Schickers stark gemacht. Mäzen Dietmar Hopp unterstützte Schicker ebenfalls und äußerte Unverständnis über die Pläne zu dessen Abberufung. Der Biathlet Philipp Navrath hat nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen in Mailand Cortina nun die Chance auf eine weitere Medaille im Einzelrennen. Navrath gehört zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes für den 20 Kilometer langen Klassiker am Dienstag. Er startet gemeinsam mit Philipp Horn, David Zobel und Lukas Fratscher. Während Horn, Zobel und Fratscher ihre Olympiadebüts geben, erhält Justus Strelo, der ebenfalls Teil der erfolgreichen Mixed-Staffel war, eine Pause. Navrath selbst zeigte sich zuversichtlich und betonte die Bedeutung des Schießens im Einzelrennen, wobei er das gute Ergebnis vom Vortag mitnehmen möchte. Die Konkurrenz im Einzelrennen wird als stark eingeschätzt, mit Favoriten wie dem Franzosen Eric Perrot, dem Italiener Tommaso Giacomel und dem Norweger Johan Olav Botten. Discord führt ab März 2026 weltweit eine verpflichtende Altersverifizierung ein. Zunächst werden alle Nutzer als Teenager behandelt, bis sie ihr Alter nachweisen. Dies geschieht, um den Jugendschutz zu verbessern und den Zugang zu altersbeschränkten Inhalten zu regulieren. Für die Altersverifizierung gibt es zwei Hauptmethoden: entweder wird eine KI-gestützte Gesichtsaltersschätzung per Videoselfie durchgeführt, oder Nutzer können ein amtliches Ausweisdokument hochladen. Bei der Videoselfie-Methode werden die Daten nach Angaben von Discord ausschließlich auf dem Gerät des Nutzers verarbeitet und verlassen dieses nicht. Hochgeladene Ausweisdokumente werden nach der Prüfung in der Regel sofort gelöscht. Eine weitere Methode, die zukünftig eingeführt werden soll, ist ein Age Inference Model, das im Hintergrund Metadaten wie Nutzungsverhalten auswertet, um das Alter eines Kontos einzuschätzen. Nutzer, die ihr Alter nicht verifizieren oder als minderjährig eingestuft werden, müssen mit Einschränkungen rechnen. Dazu gehören eine jugendgerechte Standarderfahrung mit aktualisierten Kommunikationseinstellungen, eingeschränktem Zugriff auf altersbeschränkte Bereiche und Inhaltsfiltern. Auch der Zugriff auf Nachrichten von unbekannten Nutzern wird eingeschränkt und in einen separaten Posteingang weitergeleitet. Nur verifizierte Erwachsene erhalten vollen Zugriff auf alle Funktionen und Inhalte. Discord plant zudem die Einführung eines Teen Council, bestehend aus 10 bis 12 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen. Die Einführung der Altersverifizierung erfolgt schrittweise ab Anfang März 2026. Jede fünfte deutsche Schule hat keinen Gigabit-Internetzugang. Dies geht aus Daten des Bundesbreitbandatlas hervor, die von Verivox ausgewertet wurden. In über 800 deutschen Gemeinden gibt es demnach nicht einmal eine einzige Schule, die mit Gigabit-Internet versorgt ist. Der Bundesbreitbandatlas wird von der Bundesnetzagentur betrieben und liefert Informationen zur Breitbandversorgung in Deutschland. Die Versorgung von Schulen mit Glasfaser hat in Deutschland weiterhin keine hohe Priorität. Es gibt keine wirksamen Auflagen für Netzbetreiber, Schulen bevorzugt zu erschließen. Die größten Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen zeigen sich in Sachsen und Baden-Württemberg. In diesen Bundesländern sind Schulen in Städten deutlich häufiger mit Gigabit-Leitungen versorgt als in dünn besiedelten Gebieten. Spitzenreiter bei der Versorgung von Schulen mit Gigabit-Internet ist Halle in Sachsen-Anhalt mit einer Versorgungsquote von 92%. Am schlechtesten schneidet Rostock ab, wo nur 48% der Schulen über einen Gigabit-Anschluss verfügen. Die Bundesregierung hatte das Ziel formuliert, den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 zu erreichen. Die Telekom erhöht die Preise für Festnetzanschlüsse. Ab dem 1. Oktober 2025 steigen die monatlichen Kosten für bestimmte ältere Tarife um 2,50 bis 3 Euro. Diese Preisanpassung betrifft vor allem reine Festnetzanschlüsse ohne Internetzugang, die nicht mehr aktiv vermarktet werden. Als Begründung für die Erhöhung nennt die Telekom gestiegene Netzbetriebskosten und Investitionen in den Netzausbau. Kunden, die von dieser Preiserhöhung betroffen sind, haben ein Sonderkündigungsrecht. Dies bedeutet, dass sie ihren Vertrag vorzeitig und ohne Einhaltung der regulären Kündigungsfrist beenden können, in der Regel innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung. Die Kündigung kann frühestens zum 31. März 2026 wirksam werden. Es ist ratsam, die Mitteilung der Telekom sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls von diesem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen, um alternative Angebote zu prüfen. Die Europäische Union hat mit NanoIC ihre größte Pilotlinie im Rahmen des Chip-Gesetzes gestartet. Diese neue Einrichtung am IMEC in Leuven, Belgien, markiert einen bedeutenden Fortschritt für die europäische Halbleiterentwicklung und Fertigung. Mit einer Gesamtinvestition von 2,5 Milliarden Euro umfasst NanoIC 700 Millionen Euro an EU-Mitteln, weitere 700 Millionen Euro von nationalen und regionalen Regierungen sowie Mittel von Industriepartnern wie ASML. Die Pilotlinie wird die Entwicklung von Halbleitertechnologien der nächsten Generation beschleunigen, die für Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge, das Gesundheitswesen und 6G, Mobilfunk unerlässlich sind. NanoIC ist die erste europäische Anlage, die die fortschrittlichste Ultraviolett-Lithografie-Maschine einsetzt und sich auf die Entwicklung und Herstellung von Chips mit Technologien jenseits von 2 Nanometern konzentriert. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der europäischen Halbleiterfertigungstechnologie dar. Die Anlage ermöglicht es Forschern und Unternehmen, neue Chipdesigns, Ausrüstungen und Prozesse im nahezu industriellen Maßstab zu testen, bevor die Massenproduktion beginnt. NanoIC ist Teil der Initiative Chips für Europa und soll die Position Europas in der globalen Halbleiterlieferkette stärken. Die Pilotlinie ist ein Ergebnis europäischer Zusammenarbeit, an der neben dem IMEC auch Partner wie Cialiti aus Frankreich, Fraunhofer aus Deutschland, VTT aus Finnland, CSSNT aus Rumänien und das Tyndall National Institute aus Irland beteiligt sind. Der Nasdaq 100 Index verzeichnete am Montag deutliche Gewinne und wurde von einer starken Performance im Technologiesektor angetrieben. Unternehmen wie Oracle und Nvidia trugen maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung bei. Oracle verzeichnete einen Kursanstieg von über 9%, während Nvidia ebenfalls Zuwächse verzeichnete. Auch Broadcom zeigte sich stark und legte über 5% zu. Diese breite Stärke innerhalb der Technologiewerte verbesserte die Struktur des Nasdaq 100 Index deutlich. Die Erholung wird von großen Technologieunternehmen wie Nvidia, Broadcom und Oracle getragen. Die Tech-Rallye belebte die Börse und der Nasdaq 100 Index durchbrach wichtige technische Marken.